Zeiteck, at Eck Heck, Wind kam mei die A. Netter alarmio, Geiri undeter, Ock fin otni, Sjalfer sjalfum mer. At bei meidi, mangi feit, Vers af rotum renn. Das war Altisländisch.
Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Radio Veda Dadanta. Wir freuen uns, dass wir heute wieder zahlreiche Zuhörer dabei haben. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Carmen für diesen informativen Einstieg. Die meisten von euch werden jetzt sicherlich schon wissen, um welches Thema es gehen wird. Und das Thema ist komplex, hochpolitisch und es ist jetzt auch gar nicht ganz so einfach, sich dem anzunähern. Und deshalb haben wir diesmal eine sehr persönliche Form der Annäherung gewählt, in Form von persönlichen Geschichten. Und da werden uns jetzt Malte und Giulio weiterhelfen, die genau mit diesem komplexen Themenkomplex, ihre Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich gebe an euch das Wort, damit ihr berichtet, damit wir auch einen emotionalen Einstieg in die Sache haben.
Wann bist du denn auf deinem rechten Auge blind geworden?
Im Oktober 1985 bin ich zu einer regulären Untersuchung gegangen bei einem Arzt, einem Augenarzt. Ich bin ja im Heim aufgewachsen und ich trug eine Brille. Die Nonne hat das regelmäßig gemacht, dass wir zu den Ärzten gehen mussten. Ich trug eine Brille und das war sozusagen einfach so eine Kontrolluntersuchung. Ich weiß noch genau, ich war damals ungefähr 16 Jahre alt und die Untersuchung dauerte sehr lange. Und ich weiß auch noch, dass der Arzt auf eine bestimmte Art immer hektischer wurde. Es war ein sehr freundlicher Augenarzt, der war sehr geschätzt, Dr. Ellerhorst in Trier. Auf jeden Fall war es dann so, dass er irgendwann die Nonne zu Rate zog, mit ihr sprach und dann mit mir sprach und mir dann mitteilte, dass ich eine ernste Augenerkrankung habe, eine Netzhautablösung und dass man da dringend was tun müsste. Ich habe dann gefragt, um was es da geht und was er mir dann klar machte, war... Was der Arzt mir dann klar machte, war, dass das um Tage gehen würde. Er war da sehr ernst und sagte, es geht darum, dass ich in maximal einer Woche operiert werden müsste, in ein Krankenhaus müsste. Das hat mich auch in gewissermaßen auch geschockt. Tatsächlich wurde das dann auch relativ schnell arrangiert. Zu dem damaligen Zeitpunkt war die Augenklinik in Essen eine der führenden Kliniken, wenn es um das Thema Netzhautablösung geht. Sie hat einen europaweiten Ruf und ihm war das wichtig, dass ich zu dieser Klinik komme. Tatsächlich war ich dann auch binnen 2 Wochen in diesem Krankenhaus und bin dort operiert worden. Bei dieser Operation wird einem das Auge ein Stück weit rausgeholt aus dem Kopf und dann wird die Netzhaut wieder angelegt und schließlich kommt von außen eine Art Ring um das Auge drumherum. An das
ist ja klar, ne?
Zerklage heißt es. Ja. Und daran wird dann die Netzhaut, wenn man so möchte, angetackert durch Kältestrahltechnik. Die Operation war erfolgreich, aber kurz darauf haben die Ärzte dann festgestellt, dass sie doch nicht erfolgreich war, sondern dass die Netzhaut sich wieder ablöste. Die Frage ist, wem oder was habe ich mein Auge geopfert? Und die Antwort ist, es gab, als ich Jugendlicher war, neben meinem Kopf am Bett immer ein Radio, genau auf der rechten Seite des Bettes. Ich hatte eine nicht ganz so leichte Jugend, sagen wir mal, im gewissen Sinn. Und die Informationen, die ich dort im Radio hörte, und ich hörte Informationen aus aller Welt, ich hörte ganz viel Radio Moskau, weil mich das interessierte, wie die Russen denken. Und weil damals das auch gerade anfing mit der Perestroika und das war spannend.
War das auf Englisch oder
wie? Es war auf Deutsch. War
ach was.
Ein russischer Sender, der auf Deutsch ausstrahlte. Aber ich hörte genauso Deutschlandfunk und verschiedene Deutsche Welle. Was ist? Verschiedene Sender aus aller Welt. Das war ein Himmelreich der Information oder ein Paradies der Information. Die große Freiheit verbunden mit der ganzen Welt. tiefes Wissen. Man konnte da philosophische Sendungen hören, politische Sendungen. Und das befriedigte mich zutiefst. Ich schlief da auch öfters drüber ein, aber ich hörte auch bis spät nachts. Und um dieses Wissen zu bekommen, habe ich dem Gott der Information mein Auge geopfert.
Ja, es ist interessant, dass wir eine ähnliche Grund haben für unsere nicht sehen können auf einem Auge. Ich war halb so alt wie du. Du warst ja 16, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich war 8 Jahre alt und es war irgendwie, ich war auch dann regelmäßig zu den Untersuchungen beim Augenarzt und ja, bei allen möglichen Kinderärzten, was man halt so macht. Und irgendwann war dann auch irgendwie die Aufregung groß. Also ich erinnere mich da nicht mehr so dran. Ich war halt 8. Ja, ich hätte eine Netzhautablösung auf dem linken Auge. Ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen. Ich weiß auch nicht. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, weil wenn man ein Auge verliert und ja, ich habe es nicht mitbekommen. Und ja, ich bin dann 5-mal operiert worden. Also ich hatte auch so eine Operation, die Giulio auch gemacht bekam mit so einem Ring. Dann, also zuerst hatte man noch gelasert, das hat man damals schon gemacht, um die Netzhaut wieder am Augenhintergrund anzukleben oder zu koagulieren oder so. Ja, also an diese Operationszeiten, da habe ich keine guten Erinnerungen. Also damit meine ich jetzt nicht, dass ich keine Erinnerungen hätte. Es waren keine guten Erinnerungen. Es war geprägt von viel Einsamkeit. Gerade nachts oder halt auch so, ja, nichts sehen zu können. Und dann wurde auch manchmal das sehende Auge abgedeckt. Also das war, der Blick nach innen wurde da irgendwie schon, ja, erzwungen, ne? Und das ist auch das, was dann in den Folgejahren passiert ist. Natürlich hat sich das erst so ausgewirkt, als ich dann so 14 Jahre alt war. Da konnte ich dann so bewusste Entscheidungen treffen, die aber davon geprägt war, dass ich halt gezwungen war, meinen Blick nach innen zu richten. Also das war ja nicht wirklich freiwillig oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat ein Teil in mir das auch machen wollen, das weiß ich nicht. Und dann habe ich mich halt mit Dingen beschäftigt, die ja dann für einen jungen Menschen ungewöhnlich waren, also so mit, ja, also mein Angang war nicht so wie bei Giulio, von diesem, ja, wie soll ich das sagen, dieser Hunger und diese Neugierde nach der intellektuellen Welt. Bei mir war das eher so eine Neugierde auf diese okkulte Welt, sage ich mal, auf diese Welt der Meditation und sowas alles. Also das ist dann bei mir passiert dadurch. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, Giulio. War dann auch Sportunterricht oder diese sportliche Betätigung war dann wahrscheinlich danach auch erstmal eingeschränkt? Also dass die Ärzte empfohlen hatten, jo, jetzt ein anderes Leben führen oder sowas? Bei mir war das so.
Ja, bei mir war das auch so. Also ich habe zu dem Zeitpunkt Breakdance gemacht. In dem Heim, in dem ich groß wurde, gab es eine ganze Reihe jugendlicher und älterer Kinder, die sich irgendwie der Hip-Hop-Kultur zugehörig fühlten, eine Underdog-Kultur. Das war in den 80ern, da kam das sehr frisch aus den USA nach Deutschland. Und das war eine sehr stark männlichkeitsbetonte Kultur und hatte viel mit Tanzen natürlich zu tun. Und dann haben eine ganze Reihe von uns haben getanzt, aber auch auf der Straße Geld damit verdient und so weiter. Ich habe dann, was weiß ich, konnte auch meinen Salto und meinen Flickflack und sowas. Und das musste ich alles aufhören, weil die Ärzte sofort sagten, nee, das sind ja Erschütterungen, das können sie gar nicht bringen mehr. Das geht absolut nicht. Der Vorteil war aber auch, dass ich damit auch von so ungeliebten Sportarten weg war wie Schwimmen. Ich kam immer geschwommen wie eine Bleiente. Also ich kann schwimmen, aber ich schwimme echt wie eine Bleiente. Und Ballsportarten.
Ja, genau.
Das Gute war, etwas Erlösendes war, dass ab dem Moment dann auch klar wurde, warum ich im Sport nicht gut sein konnte, weil alles, was mit Sport verbunden war, weil ich nicht räumlich gesehen habe. Das Phänomen war zwar, und das ist bis heute so, dass ich meine räumlich zu sehen, aber dass ich ärztlich diagnostiziert nicht Stereoskop sehe. Und damit war Ballsport weg. Ging nicht mehr und es war auch super. Es gab ja ärztliches Attest.
Hast du dann auch in der Zeit, also in der Stunde, wo die anderen Sport hatten, dann Hausaufgaben gemacht? Also ich habe sowas gemacht und Bücher gelesen, also andere Dinge gemacht, die mehr Spaß gemacht haben.
Ja, manchmal musste ich auch im Sportunterricht am Rand sitzen, aber oft konnte ich auch einfach, musste ich nicht teilnehmen, weil es einfach egal war.
Mhm. Und Tja, und vielleicht fragen sich jetzt alle, was hat das
mit unserem Thema heute zu tun? Also, wir haben das Opfer der Sehkraft des einen Auges. Wir haben hier ja schon angedeutet, die Einsamkeit, die durchscheint. Viele verschiedene Themen, viele verschiedene Stränge, die zu einem zusammenführen. Es gibt eine hochgestellte Persönlichkeit im Pantheon, diesmal im germanischen Pantheon, Odin, der sein Auge hingegeben hat, um in die Zukunft sehen zu können und der auch für andere Fähigkeiten viele Opfer gebracht hat. Wir waren alle sehr begeistert von diesem Odins-Thema und haben aber dann im Laufe der Beschäftigung damit gemerkt, dass es so vielfältig ist und in so viele Richtungen weist, dass es fast schon beliebig wird. Wir sind auch bis zum heutigen Tag, glaube ich, nicht zu einem endgültigen Schluss gekommen, wie wir dieses Problem lösen. Aber jeder von uns hat sich unterschiedlichste Gedanken dazu gemacht, was er oder sie einbringen könnte zum Thema Odin in der aktuellen gesellschaftlichen Lage.
Kleb nicht am Becher, trinke mäßig Met. Sprich Nötiges nur oder schweige, kein Mensch wird wohl dich dafür schelten, dass du früh zu Bett gehst.
Also wir haben hier auf dem Tisch kein Met stehen, sondern Kaffee, Kaffee und Milch hauptsächlich.
Vielleicht ein Fehler.
Ja, wir sitzen übrigens, wenn ihr Außengeräusche hört, wir sitzen hier alle gemeinsam an einem Tisch unter einem Baum auf dem Gelände der Werkstatt Dritter Ort und lassen uns im milden Sonnenschein zu milden Temperaturen von 20, 21 Grad gut gehen.
Bis auf Robert. Der sitzt in Leipzig, aber auch mit am Tisch.
Ja, Robert, wie ist es dir ergangen, als du dich da mit dem Thema beschäftigt hast? Also ich habe gemerkt, oh, ich habe immer so ein bisschen in der Edda gelesen, im Havamal gelesen und je mehr ich gelesen habe, ja, habe ich mir manchmal so an den Kopf gefasst, mir die Haare gerauft. Und
vielleicht erklärst du aber, was das Havamal ist.
Ist das jetzt das Lied oder die Rede der Hohen oder des Hohen? Ja, das ist so eine Sammlung von ja, Lebensweisheiten und Belehrungen, die Odin zugeschrieben werden. Da hören wir wahrscheinlich später noch mal immer wieder ein paar.
Ja, also ich war sehr von eurem Einstieg eingenommen jetzt gerade. Ich muss mich erstmal wieder sammeln. So eine intime Einführung in die Idee des Opfers verändert ja doch enorm viel. Also ich hatte immer schon die Faszination gespürt für dieses eigenartige Moment des Selbstopfers bei Odin, was schwer zu verstehen ist, wo sich die Gelehrten sehr uneins sind, wie man sich darauf einen Reim machen könnte. Und mir ist jetzt in der erneuten Beschäftigung aufgefallen, dass die beiden Opfer, die man immer mit Odin verbindet, also einerseits sein Selbstopfer am Baum, wo wir die Originalquelle ja am Anfang von Carmen gehört haben, wo explizit gesagt wird, dass Odin sich selbst opfert und nicht nur sich selbst opfert, sondern sich selbst opfert, also sich selbst weiht. Und das Opfer des Auges, als er also aus dem Brunnen Mirmis trinken will, was interessanterweise nicht der Zukunft gilt, sondern eigentlich der Vergangenheit, wenn man genau hinguckt, weil Mirmir ja eigentlich heißt der, der sich erinnert. Und da ist mir aufgefallen, die Stelle, an der die Volva das nahelegt, dass sie weiß, dass Odin sein Auge hingeben musste, die Stelle, die danach... Es ist schwierig, wenn man 300 Kilometer weit weg ist, dann kriegt man nicht mit, wenn die Züge fahren.
Ein Zug wird kommen. Den einen, der so ist wie keiner. Und okay. Er heißt Odin. Hopp. Du warst bei Mirmir.
Ich war bei Mirmir, genau. Diese berühmte Stelle, wo Odin sein Auge gibt, davon gibt es auch eine zweite Stelle, die Stelle, die danach kommt, in der es heißt, dass Mirmir immer schon das Wasser des Brunnens aus Odins Auge trinkt, beziehungsweise dass Mirmir eben immer aus Odins Auge trinkt. Das heißt, irgendwie hatte ich das Gefühl, da gibt es die gleiche Figur des Selbstopfers und habe ich ein bisschen nachgeschaut und es scheint tatsächlich so zu sein, dass darin genau die gleiche Schleife vorkommt wie beim Baumopfer, nämlich das altnordische Auga für Auge ist auch ein Ausdruck in den indogermanischen Sprachen für Quelle. Und es teilt sich auch eine Wurzel mit dem Galit zwischen Auga und das ist mit Agua verwandt, also mit dem Wasser. Das heißt also, auch in dieser Geschichte scheint es so zu sein, dass Odin ein ziemlich grausames Opfer gibt für etwas, das längst mit ihm verbunden ist. Dass also das Wasser des Brunnens eigentlich schon Odins Weisheit ist, also sein Auge, das Wasser Odins, dass er aber, um daraus trinken zu können, ein tatsächliches Auge opfern muss. Ich kann mir darauf auch keinen wirklichen Reim machen. Ich war nur fasziniert von dieser Schleifenidee, weil sie uns irgendwie mit den Grenzen unserer linearen und kausalen Denkweisen konfrontiert, also mit Denkweisen, die so menschlich die Götter auch sein mögen, denen sie wahrscheinlich nicht unterliegen werden.
Vielleicht sage ich mal ganz kurz jetzt die Übersetzung von dem altisländischen Text, den ich am Anfang gesagt habe. Dann kannst du weitermachen, Robert. Ich weiß, dass ich hing an windigem Baum, 9 ganze Nächte, vom Speer verwundet und Odin geweiht. Ich selbst mir selbst an diesem Baum, von dem niemand weiß, aus welcher Wurzel er sprießt.
Dann kann ich ja vielleicht der Vollständigkeit halber einmal diese beiden Stellen vorlesen, auf die ich mich gerade bezogen habe. Da spricht eine alte Seherin und die sagt, saß einsam draußen, als der Alte kam, der furchtbare Aase, und ins Auge mir sah, was fragst du mich? Was forschst du bei mir? Ich weiß, Odin, wo du dein Auge bargst. Ich weiß, Odins Auge verborgen in Mirmirs Quell, dem Märchenreichen. Met trinkt Mirmir allmorgendlich aus Walvaters Pfand. Wisst ihr noch mehr?
Also, dass jemand sich selbst opfert für sich selbst, ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Vorgang.
Was ich an dieser Stelle interessant finde, ist, alle nehmen ja an, dass Odin sich da selber aufgehangen hat. Aber die Stelle selbst sagt das nicht, die Textstelle. Da hängt er einfach.
Und es wurde ihm ja auch nichts zu trinken gegeben. Irgendwie heißt es da, glaube ich, sie gaben mir nicht kein Met und oder irgend sowas. Also,
das klingt jetzt aber dann christlich.
Ja, würde ja bei Snorri auf jeden Fall passen.
Aber das erinnert sofort an Christus am Kreuz und dass er Durst hat und dann kriegt er den Schwamm.
Ja, die Parallele ist immer gezogen worden. Die reicht ja weit. Also mit dem Speer verwundet, das finden wir im Evangelium. Das Versagen von Speis und Trank, das Selbstopfer, obwohl theologisch ist es wahrscheinlich schwierig, bei Jesus vom Selbstopfer zu sprechen, auch wenn das irgendwie vielleicht ginge. Aber ja, die Parallele ist unglaublich oft diskutiert worden. Und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es da christliche Einflüsse gibt, aber soweit ich weiß, ist die gängige Interpretation eher dahingehend, dass man sagt, es ist eben faszinierend, dass es an 2 verschiedenen Orten zu dieser Art von Geschichte gekommen ist.
Ich denke, es gibt halt einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen Odin und dem christlichen Gott. Also mit der Frage habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Also der christliche Gott ist einfach allmächtig. Der kann alles. Also der ist jederzeit in der Lage, die Welt zu vernichten, die Welt aufzubauen. Also Odin hat die Welt ja nicht erschaffen. Und bei Odin ist es ja auch so, dass der öfter mal ablust. Also der macht Sachen, der macht Fehler. Der ist nicht immer nett, also das ist kein allliebender Gott, es ist auch nicht ein 100% allwissender Gott und es ist auch kein Gott, der sich alles erlauben kann und alles tun kann, sondern es ist eher ein Gott, der im Guten wie im Schlechten den Menschen mehr als ein Vorbild oder eine Möglichkeit des Handelns dient, aber immer auch mit der Möglichkeit des Scheiterns.
Ein Zug fährt vorbei.
Ja, wie immer fährt der Zug im passenden Moment vorbei. Die Möglichkeit des Scheiterns ist, glaube ich, in den griechischen und germanischen und wahrscheinlich auch in anderen Pantheon mit enthalten, während die ja beim christlichen Gott überhaupt nicht vorkommt. Also dem gelingt ja alles. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, ob das auch damit zusammenhängt, nachdem wir 2000 Jahre davon geprägt sind, wobei das hat sich ja auch verändert, das war eigentlich immer so, dass der heutzutage dieser Machbarkeitswahn von jeder kann alles erreichen, in Amerika, also in den USA ist es ja noch schlimmer gewesen, oder ist es, na, vielleicht kommt es zum Ende, aber dieses Gefühl zu haben, ich könnte jederzeit alles erreichen, wenn ich mich nur genug anstrenge und alles wäre mir möglich. Das finde ich ein sehr schwieriges Vorbild, also diesen christlichen Gott.
Du machst ja jetzt eine Brücke zwischen Machbarkeitswahn und einem Gott, der alles kann. Aber ich finde, dass der christliche Gott im Grunde genommen die Folie dafür liefert, genau das Gegenteil. Im Grunde genommen ist der christliche Gott ja eher wie ein Krankenhaus. Also das bedeutet, du kannst alle Verantwortung für dein Leben kannst du an eine Instanz abgeben, die eben mehr weiß als du. Also es ist sowas wie, ich brauche gar keine Verantwortung zu übernehmen, weil wenn ich mein Leben nach den Regeln dieses einen Gottes gestalte, kann ich ja nicht fehlgehen. Ich glaube nämlich, dass dieses Machbarkeitsding nicht unbedingt daher rührt. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man im Krankenhaus ist, dass ganz plötzlich, es gibt wie eine Erleichterung oder in der Kur, es gibt wie eine Erleichterung, jetzt plötzlich übernehmen andere Mächte die Verantwortung für mein Leben. Ich bin für nichts mehr zuständig und dann gibt es wie so ein Zurückfallen. Und wenn du einen Gott hast oder Götter hast, die das nicht tun, dann bleibt ja der Faden oder das Zepter für dein Leben, bleibt ja immer in deinen Händen. Also du kannst dich nicht zurücklehnen, du kannst nicht sagen, oh, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie soll mein Leben weitergehen. Odin, sag du mir das. Also weil die Möglichkeit, dass er einen Scherz macht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist drin. Es gibt die Möglichkeit, dass er die Wahrheit in Anführungsstrichen sagt. Es gibt die Möglichkeit, dass er dir extra einen Weg weist, wo du richtig in die Scheiße rennst. Und das würde ja der christliche Gott nicht tun.
Ein frühes Mahl nimm oft zu dir und komm nicht hungrig zu Gaste, sonst sitzt du da und schnappst voll Gier und kannst nur wenig erfahren.
Also den Gedanken von Steffi finde ich wirklich spannend. Ich habe überlegt, ob ich dem zustimmen kann, dass Jesus zum Beispiel keine Fehler macht oder nicht scheitern kann. Auf eine bestimmte Weise stimmt das, aber es stimmt ja nur insofern, als er eben Gewissheit über die Unabdingbarkeit des Schicksals hat, auf eine bestimmte Weise. Also sein Gebet am Ölberg zum Beispiel, der Wunsch, dass doch der Kelch an ihm vorbeigehen möge, wo er aus der menschlichen Wirklichkeit heraus spricht, wohl wissend, dass es vergeblich ist, weil er die Ordnung der Welt kennt und weiß, dass er geopfert werden muss, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Aber eben dieses unauflösbare Paradox des menschgewordenen Gottes, der also die Ordnung der Welt in Nutze kennt, aber gleichzeitig sich der menschlichen Wirklichkeit nicht entziehen kann, da liegt ja eine eigenartige Spannung. Und ich frage mich, die Weisheitssucht bei Odin zum Beispiel, also die Runen heben zu können, die ja wahrscheinlich irgendwie bei den Norden geborgen sind. Also man weiß ja, dass die Norden in der Wurzel von Yggdrasil die Runen schon kennen und die Runen und damit auch das Wirt und das Örlock der Welt und der Welten in den Baum ritzen gewissermaßen und dadurch eben das Geschick der Welten spinnen. Dass Odin also durch die Kenntnis der Runen Einblick in das Gesamtgewebe der Schöpfung gewissermaßen gewinnt und insofern allwissend ist in dem Sinne, dass er die Notwendigkeit der Ordnung kennt und innerhalb dieser Ordnung aber natürlich trotzdem wenigstens nach menschlichem Verständnis scheitert, täuscht, lügt, gewinnt und so weiter und so fort. Aber eben immer auf dem Hintergrund einer umfassenderen Form von Wahrheit oder von Wissen um den Fluss der Dinge oder das Geschehen der Dinge.
Robert, erklär mal bitte noch kurz die Norden, die du erwähnt hast.
Also ob ich die Norn erklären kann, das weiß ich nicht. Das sind drei sehr alte mythologische Gestalten, von denen man nicht so genau weiß, was für einer Gattung sie angehören. Auf jeden Fall sehr, sehr alt und sie leben, wenn man das so sagen kann, in den Wurzeln des Weltenbaumes Yggdrasil oder dem Baum, den wir so nennen heute. Und sie sind die Herrinnen eines der drei Brunnen, die sich dort befinden. Einer ist der Brunnen Mirmirs, dann gibt es noch einen anderen Brunnen, dessen Namen ich vergessen habe. Und eben der Urdbrunnen, um den sich die Norn reihen, die heißen Urd, das Gewordene, Verdandi, das, was wird oder das Werdende und Skyld, das, was kommen soll oder kommen wird. Sie sind also in ihrer Trias für die raumzeitliche Ordnung der neuen Welten verantwortlich. Und sie sind die das Geschick dieser Welten spinnen und stehen deshalb in Beziehung zu den Konzepten des Wirt und des Urlock. also des Schicksalsgeflechtes der Welten und werden dementsprechend von Odin konsultiert, manchmal über Mirmirs Haupt, manchmal auch direkt, wenn er das Bedürfnis hat, größere Zusammenhänge der Zukunft zum Beispiel in Erfahrung zu bringen.
Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf den Gedanken des Unterschiedes zwischen einem Gott und Heros wie Odin und einem Gott und vielleicht sogar Anti-Heros wie Jesus von Nazareth, den ja die Christen erst zu einem Heros gemacht haben. Und man könnte ein bisschen perfide oder auch einfach giftig mal sagen, naja, der christliche Gott kann nicht, also Jahwe kann nicht scheitern. Nun würde man eigentlich sagen, naja, dieser Jesus von Nazareth, der ist gescheitert. Den haben die am Schluss ans Kreuz genagelt. Und
in einem heroischen Weltbild ist er gescheitert, in einem nicht-heroischen nicht.
Ja, genau. Aber die Christen haben es uminterpretiert, so könnte man jetzt sagen. Also sie haben eine andere Deutung geschaffen, indem sie gesagt haben, das hat er vorausgesehen. Das wollte er sogar und er hat sich freiwillig geopfert. Man könnte dem entgegenhalten, naja, der gute Mann ist sogar noch davon ausgegangen, dass zu seinen Lebzeiten auf jeden Fall ganz, ganz bald das Himmelreich, also das Reich Jahwes anbricht und ein neues Zeitalter auch für die Juden beginnt. Und die ersten Christen haben daran auch noch geglaubt, oder die ersten Anhänger.
Ein Zug wird kommen. Zeit. Ein Zug wird kommen, ein Zug war gekommen, ein Zug wird immer gekommen sein. Bitte.
Der Zug, den die Christen auf jeden Fall gemacht haben, war zu einem bestimmten Zeitpunkt, als das Himmelreich ausblieb, zu sagen, ja, es kommt irgendwann. Und dann haben sie es ganz in die Zukunft auf ein unbestimmtes Datum gelegt. Und damit hat sich auch die Theologie geändert. Auf jeden Fall wurde die Geschichte des Scheiterns auch da rückwirkend so gedreht, dass es kein Scheitern war. Das ist bei Odin anders.
Und was ja auch gar nicht so bekannt ist, Odin war ja auch der Begründer der germanischen Liebeskunst, also einer Liebeskultur, ähnlich wie Kamasutra oder tibetische Liebeskunst und so. Ne? Ich rate dir, Lord Fafnir, nimm du den Rat an, er nützt dir, wenn du ihn annimmst, beschert dir Gutes, wenn du ihn aufnimmst. Willst du dir eine schöne Frau zu Heimlichkeiten bereden und willst du dich erfreuen an ihr, versprich ihr Schönes und halte es treu, keinen verdrießt's, wenn er Gutes empfängt.
Ein wahrer Casanova.
Womit schon direkt etwas mitschwingt. Also ich bin ja keine Odinistin.
Im Gegensatz zu uns allen.
Zu den Gläubigen. Ja,
genau. Da schwingt ja schon wieder mit. Also gut, da kann man nicht vielleicht zum Beispiel den Mann durch eine Frau austauschen. Egal, ob ich jetzt den christlichen Gott nehme oder den Odin, diesen ganzen Pantheon, fühle ich mich immer wieder als Frau schwer unterrepräsentiert und merke, wie so kleine wütende Anteile in mir aufkommen.
Also den Punkt finde ich hinsichtlich Odins sehr spannend, denn Odins Weisheitshunger reicht ja so weit, dass er sich den gesellschaftlichen Ordnungen der Menschen und der Götter zugunsten des Weisheitsgewinns widersetzt. Und eine sehr, sehr starke Widersetzung besteht darin, Künste auszuüben, die in der germanischen Ordnung eigentlich Frauen vorbehalten waren. Die mächtigste Form der Magie, weil wir wissen, in der damaligen Zeit hieß Vaithir und die war Frauen vorbehalten. Und Männer, die sich gewagt haben, sich dieser Kunst zu widmen, wurden in der Regel wüst beschimpft, weil sie ihre Männlichkeit eingebüßt haben. Es ging also so weit, dass Odin im Wunsch, dass diese Kunst zu lernen, für einige Zeit, zumindest Snorri berichtet das an einer Stelle, glaube ich, aus seiner Heimatstätte ausgeschlossen wurde für ein Jahr oder so etwas, weil er als unmännlich galt. Also die Hexen und die Vulva, Wölver, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, die weisen Frauen dieser Zeit hatten einen außerordentlichen Status, wenn es um spirituelle und religiöse Belange ging. Und Odin hat selbst diese Regel sozusagen gebrochen und war sich auch dafür nicht zu schade. Das ist vielleicht noch nicht ganz in deinem Sinne, Carmen, aber zumindest lässt sich das bei Odin adressieren.
Also vielleicht war aber dann Odin gar kein wirklicher Mann und die Geschichtsschreibung hat es nur später draus gemacht.
Das ist nämlich das, wovon ich ausgehe, ja. Und das werdet ihr später hören.
Okay. Ich habe noch keine Belege dafür irgendwo, aber das kann natürlich einfach sein, dass das Patriarchat diese Belege unterdrückt hat, was nicht unwahrscheinlich ist.
Das ist davon gehe ich aus.
Okay. Ja, also ja. Davon gehen wir eigentlich alle aus.
Ja. Ja.
Also vielleicht war er ja auch weder Mann noch Frau. Das könnte ja auch sein. Vielleicht war er beides.
Deswegen gibt es ja auch den Namen Odelie.
Das war ein Sparwitz.
Das war echt ein sehr sparsamer Julio-Witz.
Bei mir dauert es ein bisschen länger. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden.
Er ist nicht so anspruchsvoll.
Ja. Früh muss aufstehen. Wer des anderen Gut oder Blut haben will, der Wolf, der liegt, kriegt keinen Happen. Im Schlaf.
So viel zum Thema Essen und Heros. Mhm.
Naja, in der kriegerischen Kultur wird dann Schlauheit und List als die Fähigkeit betrachtet, möglichst früh aufzustehen, um rechtzeitig dem Nachbar oder dem, den man besiegen will, den Schädel einzuschlagen.
Aber das ist doch dann, ist das dann nicht eher ein Fuchs als ein Wolf?
Das stimmt. Aber Wölfe sind ja auch schlau.
Aber nicht so schlau wie die Füchse. Ich denke, das, dann ist doch Loki am Werk. Das ist doch das Böse.
Die Loki? Böse. Ist Vorsicht.
Böse haben wir eigentlich gar nicht im Gepäck. Und da war ja noch die Frage, die habe ich vorhin ganz kurz, bevor wir hier angefangen haben, mit dem Robert schon angerissen. Was können wir eigentlich da heute noch für uns rausziehen? Also erstmal, was wir hier so geredet haben, scheint ja recht weit entfernt von unserer Lebenswelt. Also wir müssen nicht früh aufstehen, um irgendjemand den Kopf einzuschlagen. Maßvoll zu trinken ist immer ein guter Ratschlag. Aber jetzt vielleicht noch moderner oder aktueller, ob es da irgendwas gibt, was man da den Heutigen sagen könnte.
Man könnte erstmal frech sagen, also Odin ist in Heros, ist Teil einer heroischen Gesellschaft und er hat heute gar nichts mehr zu sagen. Denn wir leben im postheroischen Zeitalter, in dem Zeitalter, wo Helden keine Rolle mehr spielen. Natürlich könnte man sagen, es gibt noch Feuerwehrleute und Polizisten und so weiter, aber und die Helden sind.
Und PolizistInnen und FeuerwehrleutInnen.
Und SoldatInnen. Aber insgesamt wird von der Gesellschaft als gesellschaftliche Leistung und als Rollenerfüllung nicht mehr von den Einzelnen oder von einem großen Teil der Gesellschaft das Heldsein verlangt oder das Heldinsein verlangt. So könnte man ja reden und sagen, das ist im Zeichen einer modernen entwickelten Zivilisation und deswegen ist Odin am Verblassen, dessen Zeitalter ist vorbei.
Ich grätsche kurz rein, außer in der Bild-Zeitung, weil jetzt zu Corona-Zeiten gab es überall, war alles gepflastert mit dem Ausdruck Heldin des Alltags. Da haben wir die Krankenschwestern, die Leute, die in der Bäckerei verkaufen. Ich habe eine ganz, ganz große Freude an dem Gedanken des postheroischen Zeitalters. Die heroische Geste ist natürlich eine Geste, die sehr sexy, die sehr viel Sexiness hat. Und als Theatermensch liebe ich auch die heroische Geste, ich liebe auch die heroischen Texte, aber als Frau muss ich sagen, dass das heroische Zeitalter, da ist die Verliererin zu großen Teilen die Frau. Das, was das postheroische Zeitalter geben kann, allen Menschen, hat eine größere Garantie für ein gutes Leben.
Warum?
Ein heroischer Gestus hat niemals Platz für Details, hat niemals Platz für all die zarten Zwischenschwingungen, die im Leben stattfinden. Diese zarten Zwischenschwingungen sind delegiert an Frauen gewesen. Und ich hoffe einfach jetzt, dass die Zeit der zarten Zwischenschwingungen jetzt die neue Metapher sind oder die neue Überschrift. Ja.
Ich denke halt auch, dass das Heroische ist ja mehr ein Moment. Das ist nicht der Alltag. Das ist nicht das gelebte Leben. Und oft sind die Heroen ja auch recht kurzlebig. Von daher.
Jimi Hendrix. Naja, ich meine, das ist ein ganz alltäglicher Konflikt in einer kleinbürgerlichen Familie. Traditionsgemäß tun die Frauen die Alltagsarbeit zu großen Teilen in der modernen Gesellschaft. Das heißt, diese ganze Sorgearbeit, waschen, pflegen, kochen, Kinder versorgen und so weiter. Und die Männer tun viel, viel weniger von dieser Arbeit. Weil dann gesagt wird, ja, aber wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich da sein. Es kommt bei uns aber nicht mehr so oft hart auf hart, was de facto bedeutet, dass Frauen alle Arbeit tun. Das ist jetzt sehr zugespitzt.
Finde ich nicht.
Und das kam ja im Corona hart auf hart. Und das Resümee, was derzeit gezogen wird, ist ja, dass die Frauen, dass es auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird und dass die Frauen wieder in die Hausfrauenrolle gegangen sind. Und es wird ja auch schon die Frage gestellt, gibt es jetzt einen Rückschritt in der Gleichberechtigung, in der Arbeitsteilung, in allem?
Und ich möchte gerne Odin sehen in der Küche, wenn er die Zwiebeln schneidet. Dann kann er weinen auf seinem linken Auge.
Lord Fafnir, nimm du den Rat an, er nützt dir, wenn du ihn annimmst, beschert dir Gutes, wenn du ihn aufnimmst. So du dich entscheiden musst, auszuziehen zum Kampfe oder zu gehen zum Weibe, so wende dich dem Weibe hin und liebe sie innig. In der Liebe liegt Heil.
Also ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht über die Bedeutung, die Odin heute noch hat oder haben kann. Und es hat sich gerade etwas konkretisiert, als Steffi die Parallele zur christlichen Religion aufgemacht hat. Also ich habe mich gefragt, okay, wo stehen wir heute? Mal ganz übersimplifiziert. Man kann ja den Eindruck bekommen, wir sind immer noch irgendwie in einer modernen oder postmodernen oder postmodernen Misere. In völlig überkomplexen Verhältnissen, mit gestörten Selbst- und Weltbildern, Entfremdungserfahrung, Vereinzelungserfahrung und so weiter. Also alles Sachen, die die Kulturpessimisten schon Ende des 19. Jahrhunderts irgendwie schwierig fanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade Odin in dieser Zeit und für diese Zeit etwas zu bieten hat. Und zwar gerade in seiner wenig vertrauenserweckenden und unbeständigen Form, nämlich als Trickster. Dieser herausfordernden Zeit kann man ja nicht durch harte Ideale und hehre Visionen begegnen, die man dann auf Teufel komm raus irgendwie realisieren will, sondern man begegnet ihr vielleicht besser mit lustvoller Neugier und lebendiger, ständig fließender Adaption. Und für diese Form kann man von Odin, denke ich, eine Menge lernen. Nun kommt aber das heroische Moment auch hier hinein, in dem Sinne, dass man für dieses Lernen durchaus ein nicht unerhebliches Selbstopfer braucht, nämlich in Form dieses so liebgewonnenen Wunsches nach Sicherheit und Behaglichkeit, dessen Erfüllung uns die christliche und manch andere Buchreligion ja ständig vorgaukelt. Wenn man stattdessen mit Odin auf die Welt schaut, dann bekommt man vielleicht eine Art von Weisheit, die eher spontan und ko-kreativ mit den tieferen Formen der Welt, der Götter, des Wirts vielleicht in Einklang steht und sich nicht von ihnen tragen und behüten lässt. Man lernt dann vielleicht in der Gegenwart, in Verdandi gewissermaßen, in dem Geschehen der Hervorbringung von Welt und Wirklichkeit und Gesellschaft, selbst schöpferisch zu sein. Ich denke, in dem richtig verstandenen Heroismus Odins steckt eine große kreative Energie, die nicht unbedingt eine blinde, statische, vielleicht männliche Rigorosität verlangt, sondern eine viel weichere, lebendige Form von Kreativität meint.
Also ich denke, eine große Qualität oder Stärke dieser Kulturen, was man auch immer wieder nachlesen kann, war die Adaption. Das heißt, Odin und auch die Gesellschaften, ob es jetzt germanische oder keltische oder sonstige Gesellschaften waren, die waren ja zum Teil nomadisch oder sie haben andere Völker unterworfen, aber sie haben immer gelernt und sie haben sich immer verändert. Das heißt, eigentlich ist Odin gar nicht in dem Sinne als etwas Feststehendes zu denken, sondern er ist eine flexible und fließende Persönlichkeit, die sich auch an moderne Gegebenheiten anpassen kann und könnte. Und der es auch gut tun würde, wenn wir sie quasi mitnehmen oder überarbeiten oder neue Geschichten darüber spinnen, was passiert ist. Weil das ist eigentlich das, was mit dieser Person gemacht wurde. Ja, es wurden Geschichten gesponnen, es wurden zum Teil ja auch so belehrende Dinge erzählt, mit der Gastfreundschaft zum Beispiel, die ja ganz wichtig ist bei der germanischen Gesellschaft. Da wurde so ein bisschen gedroht, es kann jederzeit Odin sein, der bei dir einkehrt, also sei nett zu den Fremden. Und ich denke, die Aufgabe, wenn man Odin und den ganzen Pantheon retten möchte, wäre, sie mit in die Moderne zu nehmen. Und das haben ja einige von uns zum Teil auch schon immer wieder versucht. Und ich fände es total spannend, das noch konsequenter zu tun. Weil die bunten Geschichten, die möchte ich schon gerne behalten. Und da ist einfach viel Anregung und was du gesagt hast, Robert, diese Fantasie, die Kreativität, wie man auf Welt zugeht, da ist ein hohes Potenzial drin. aber bestimmte alte Sachen, die Köpfe einhauen, kriegerisch sein und nur von der männlichen Seite aus die Frau betrachten, wie ich sie mir nutzbar machen kann, das will ja heutzutage keiner mehr. Also vielleicht will schon der ein oder andere, aber wir nicht.
Also wir könnten ja auch sagen, dass Rodins Fähigkeit als Trickster auch der Garant sein könnte oder zumindest sein Krückstock sein könnte, dass er im 20., 21. Jahrhundert überlebt. Lassen wir mal Incels zur Seite und Alt-Right und ein paar Neonazis, durch die er vermutlich eh nicht am Leben bleiben wird. Das heißt, wenn er überleben will, muss Odin sich wandeln.
Das kann er aber nur durch uns. Also soweit ich mich erinnern kann, gibt es ja verschiedene Geschichten über Odin, wie er an die Tür klopft, nachts als einsamer Wanderer in zerlumpter Kleidung.
Dieser Aspekt, der von Odin als einsamer Wanderer, der bei den Menschen auftaucht, die dann bestraft, wenn sie sich ihm gegenüber ungastlich verhalten und andererseits auch fördert und belohnt, wenn sie sich ihm gegenüber gastfreundschaftlich verhalten. Das ist ein Motiv, was man ja aus verschiedensten Traditionskreisen kennt, dass die Götter in verheimlichter Gestalt irgendwo auftauchen. Ich finde den Aspekt deswegen so interessant, weil er auf ein fundamentales Bild des gastfreundlichen Menschen verweist. Bedenke immer, dass wenn da ein einsamer Wanderer kommt, der um Unterkunft bittet, dass dieser Wanderer oder diese Wandererin ein Gott, eine Göttin sein kann. Entsprechend verhalte dich gastfreundlich, weil das brauchen wir. Wir müssen einander fair und freundlich und hilfsbereit miteinander umgehen, denn man weiß nie, ob es sich nicht rächt, wenn wir anders miteinander umgehen. Und das ist ja eine Ethik gegenüber dem anderen, dem vollkommen Fremden, dem, der nicht Teil meiner Gemeinschaft ist, dem ich eigentlich keine Rechenschaft schulde. Immanuel Levinas, der Philosoph, der sich sehr intensiv mit dem anderen beschäftigt hat, hat ja genau solche Motive als Ausgangspunkt genommen, nicht nur für eine ganz humanitäre Moral, sondern darüber hinaus sogar zu sagen, dass wir uns selbst als Menschen nur verstehen, wenn wir anderer gewahr werden als anderer. Wir können uns selbst nur bewusst werden, unserer selbst, wenn wir die anderen als andere erleben. Trotzdem umfassend ihnen gegenüber in Kooperation und Freundlichkeit gesinnt sind. Ich meine, heute ist klar, wer die anderen sind. Das sind zum Beispiel syrische Flüchtlinge, bei denen wir entscheiden müssen, lassen wir die vor den Küsten Europas ersaufen oder nehmen wir die Bürde auf uns und lassen Menschen aus einer fremden Kultur hier Gast sein, müssen uns dann auch mit rumschlagen, dass sie einfach Fremde sind, aber eben davon auch insgesamt unser Gemeinwohl einen Vorteil davon hat, auch wenn es eine Bürde ist. Kein Gast ist leicht zu ertragen. Also ein Gast war auch schon nicht vor 1500 Jahren leicht zu ertragen. Der hat irgendwie das Bett besetzt, der hat gefressen, der hat getrunken, der hat vielleicht noch gefurzt, er hat die Stille gestört. Das ist immer ein Problem. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, dass der einsame Wanderer uns an unsere Gastfreundschaftlichkeit und unsere Humanität gemahnt.
Da passt auch ein Spruch dazu, den ich zufällig gerade vor mir habe. Triffst du auf einen Fremden, einen, der ganz anders ist als du, gehe voller Neugierde zu auf ihn und stelle ihm manche Frage. Oft liegt in den Antworten Weisheit, so ersparst du dir der Nornen Rat und gar manche Opfergabe.
Ein weiterer Aspekt, der damit ja zusammenhängt in dieser Geschichte mit dem Wanderer, das ist, dass Odin seine Gestalt wandelt und dass er unterschiedliche Namen hat. Also er ist mit ganz unterschiedlichen Namen verbunden. Das ist natürlich auch eine eigene Technik, die es innerhalb der mündlichen Überlieferung gibt, dass man dem gleichen Gegenstand unterschiedliche Namen gibt und damit unterschiedliche Aspekte verdeutlicht. Was übrigens auch ein logisches Problem ist, ist das Objekt, also der Gegenstand, auch die Person, der wir unterschiedliche Namen geben, um mit den unterschiedlichen Namen auch die unterschiedlichen Aspekte anzuzeigen. Also zum Beispiel der Abendstern und der Morgenstern. Die ist die Venus, die sind identisch. Aber inwiefern sind sie das Gleiche und nicht das Gleiche, wenn sie auf unterschiedliche Aspekte verweisen? Und das Hinweisen auf unterschiedliche Namen verweist ja wieder auf das Andere, auf das Fremde, auf immer den Aspekt des Verstehenwollens und dass das gar nicht so leicht ist, das Verstehen des Anderen.
Und zeitgleich ist es eine ganz starke poetische Metapher.
Inwiefern?
Naja, weil ein Gedicht, es ist ja schon im Namen angelegt, ist eine Verdichtung. Nehmen wir an Morgenstern und Abendstern. Nur wenn du die beiden Wörter benutzt, dann hast du drin all diese Implikationen, die du jetzt erwähnt hast. Das ist ja genau das, was Gedichte machen, dass sie mit Wörtern, also zum Beispiel einer Erscheinung in der Welt, verschiedene Namen geben und sie damit verdichten. Und du spürst das Schwingen dieser Verdichtung in diesen Wörtern.
Ja.
Dadurch entsteht Vieldeutigkeit.
Insofern ist es logisch, dass Odin zugleich der Gott der Poesie ist, oder der Dichtung besser gesagt.
Wahres spreche und wohlwollendes gedenke der Frau, die du liebst, dem Manne, mit dem du Handel treibst, dem Fremden, dem am Wege du begegnest. Vertrauen ist der Leim der Menschen, der Gemeinsinn, die Zierde des Mannes.
Dann guckt dann immer so ein bisschen Spaß an. Okay, aber wir kommen quasi mit unserem Podcast jetzt langsam zum Ende. Und als ersten Schritt, um Odin in die moderne Welt weiter hineinzuhelfen, hat die Carmen ein Gedicht verfasst, was ich finde, was ganz großartig auf eine moderne Form Odins verweisen könnte für unsere gemeinsame Zukunft mit dieser Persönlichkeit.
Odins Auge, postheroisch. Schwarz. Der rechte Augenbecher, das Wasser entleert. Die gehäutete Hornhaut, ein Artefakt, aufbewahrt in Gläsern. Das Schwarz im rechten Auge Odins lässt Platz. Links fällt Licht hinein. Durch die Linse dringt es in ihren Kopf. Die Bilder formen sich an der Wand ihres Kopfes, ihres Hinterkopfes. Ihr Hinterkopf ist eine Leinwand. Ihr linkes Auge wird mit den Jahren immer schwächer und die Bilder auf der Leinwand verblassen. Zeit. Vorspulen, zurückspulen. Odin nahm ihr großes Messer und schnitt den Felsbrocken entzwei. Ein Weg öffnete sich. Der Weg wird zum Wegstein, sehr alt, kryptisch oder auch nicht, mit Flechten. Geruch nach Verwesung steigt in ihre Nase. Schwarz, bin ich das? Odins Augapfel, gerundet, gerundeter Spiegel. Spiegel, um in Straßen Einschau zu halten, mit schwieriger Verkehrssituation. Wer seid ihr denn? Schwarze Winzigkeiten, Käfer, überall verteilt, krabbeln, kriechend, sterbend auf dem Rücken liegend, glänzen in der Sonne, glänzen schwarz, auch als Leichen. Kleine, schöne Leichen, denkt Odin und lacht. Sie geht strengen Schrittes, den Wanderstab aus Aluminium in der linken Hand, in der anderen Hand die glühende Zigarette, Weltenbrand. Ein abzweigender Weg. Niemand darf hier durch, außer die, die das Recht dazu haben. Odin lacht und zweigt ab. Zweige, 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 die Esche, die Eiche, die Eibe. Das Geräusch von sich öffnenden Türen. Am fünften Tag noch keine Esche in Sicht. Eine Frau mit langem grauen Bart, spitzen Brüsten, rotem Funktionshemd. Schwarz. Versunkenes Holz, Schildkröten gleich in einer Pfütze. Darüber das Summen der Waldbienen, eine Ruine aus rotem Sandstein, Raubritterburg. Hier sitzt Odin auf dem höchsten Felsen, lässt die Beine baumeln überm Abgrund. Schwarz. Hier saß einst Goethe, dachte Odin. Oder hier wird er einmal sitzen in der herankommenden Zeit. Jetzt kommen wir zum Buchstaben Z, denkt sie und trinkt in tiefen Schlucken aus der Plastikflasche. Mimirs Quelle, Medium. Habe ich das schon einmal getan? Die Zeit verhielt sich unverhältnismäßig. Deshalb rief Odin die Raben zu sich. um sie nach der Zeit zu fragen. In dieser Sicht sind die beiden äußerst zuverlässige ZeitgenossInnen. Und Odin sprach: Ich weiß. Goethe verfasste hier folgendes Gedicht. Wird verfasst werden, würde erfasst, würde verfasst geworden sein können, worden, werden. Doppelpunkt. Die Libelle. Doppelpunkt. Folge der Libelle, denn sie ist schnelle. Oder? Folge der Libelle, denn sie ist schnell. Punkt. Odin lachte. Überschätzt. Dann im Traum, in Gestalt einer Blindschleiche, versteckt im Gras, goldschimmernd, wartend, liegt Odin im kühlen Gras, im kühlen Gras. Und eine Träne tropft aus dem Sehenden. Ich kann doch nicht ein so kleines Tier sein, weinte sie. Wenn die Schleiche verschwindet, fehlt dann etwas? Ein Schreck fährt in ihre Glieder. Die Burg mit Nachtkerzen umwachsen, strahlendes Gelb und Fingerhut, Digitalis, Herzschlag, Zeitalter, Taktung, Zeit. Aus den Fugen habe ich noch Zeit. Einen Baum wachsen sehen. Totenschädel aus Schatten und Licht auf der Rinde, aufscheinend verblassend. Ist das mein Gesicht? Bin ich das? Aufscheinend verblassend. Jemand hat meinen Namen gerufen. Wo dann? Schwarz. Wo dann? Zeit. Wo dann? Ist das mein Name? Wo dann, wenn nicht hier? Woher, wenn nicht hin? Woraus, wenn nicht gleich? Schwarz. Eine Pappel. Alle Bäume sind still, aber sie redet ohne Punkt und Komma. Ich komme! Komma, schreit Odin, alias Wodan. Ich komme ja schon! Odin, sie hing sich wie ein Faultier in die Zweige der Pappel. Auf ihrer Haut, in ihrem Fell, würden Flechten wachsen und Kleines, Allerkleinstes würde auf ihr leben. Sie würde die Früchte ihres Leibes pflücken. Zeit, so viel Zeit. Wie konnte ich nur glauben, es wären nur 9 Tage. Punkt.